Wir bringen Sie jetzt ins Gefängnis. Mit diesen Worten drohte die Polizei einem Oppositionellen und das mitten im Bundestag. Ereignet hat sich der Zwischenfall unmittelbar vor einer Veranstaltung über inhaftierte Regierungskritiker. War es ein Zufall oder Absicht? Auf eins hat beide Seiten befragt. Außerdem, am Montag überraschte Donald Trump mit Aussagen zu Iran-Verhandlungen. Nun gibt es einen schlimmen Verdacht. Und im Interview des Tages, Jacques Beau, ein Publizist im Würgegriff der EU-Sanktionen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zur Verfolgung von Regierungskritikern kommen wir gleich. Gleichzeitig nehmen auch die internationalen Spannungen zu. Mehr dazu jetzt in den wichtigsten Meldungen vom heutigen Dienstag. Die Kriege in der Ukraine, im Iran und die Entwicklungen in Lateinamerika haben nach Ansicht von Russlands Außenminister Sergei Lavrov inzwischen globalen Charakter angenommen. Das erklärte der Politiker bei einem Treffen der Gorbatschow-Stiftung. Wörtlich sagte er: Einige Spezialisten, die sich mit der Geschichte der internationalen Beziehungen befassen, haben bereits begonnen, diese Ereignisse als Dritten Weltkrieg zu beschreiben. Verantwortlich seien, so Lavrov wörtlich, die Eliten der westlichen Länder. Die Landesregierung in Thüringen kann offenbar nicht klar zwischen Long-Covid und möglichen Impfschäden unterscheiden. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hervor, die auf 1 exklusiv vorliegt. Gefragt hatten die AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Musal und Dr. Wolfgang Lauerwald. Als Grund nennt das CDU-geführte Wissenschaftsministerium ähnliche Symptome in beiden Fällen. Auch die Abgrenzung zu anderen Krankheiten sei oft schwierig. Vor diesem Hintergrund wirft eine Aussage besonders Fragen auf, denn trotz dieser Unsicherheiten wird ein Zusammenhang mit den Corona-Injektionen ausgeschlossen. Wörtlich heißt es, Beweise für einen ursächlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung gibt es nicht. An einer weiteren Aufklärung des Sachverhalts scheint der Freistaat ebenso kein Interesse zu haben. So heißt es ausdrücklich, seitens des Landes ist nicht vorgesehen, künftig die Anzahl von Post-VAC- bzw. Post-Covid-Betroffenen in Thüringen zu erheben. Mit einem Großaufgebot ist die Polizei gegen die linksextremistische Szene vorgegangen. Rund 500 Beamte durchsuchten Wohnungen und Objekte in gleich 4 Bundesländern. Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Hintergrund sind Ermittlungen zu einem Brandanschlag auf Strommasten in Berlin im September vergangenen Jahres. Die Tat führte damals zu einem großflächigen Stromausfall. Nach Angaben der Polizei richten sich die Ermittlungen aktuell gegen 4 Personen. Diese Bilder sorgten vor wenigen Wochen für Emotionen. Die Ärztin Bianca Witschel winkt aus ihrer Gefängniszelle. Die Medizinerin wurde in Chemnitz inhaftiert, weil sie während der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt hatte. Für Kritiker ist klar, Witschel ist eine politische Gefangene. Doch der Fall aus Sachsen ist nur ein Beispiel. Am Montag standen gleich mehrere Fälle im Bundestag im Fokus. Die AfD hatte zu einem Vortragsabend eingeladen. Der Titel: Die Verfolgung von Regierungskritikern. Mit dabei waren unter anderem die Abgeordneten Christina Baum und Rainer Rothfuss. Auch ein internationaler Gast war vor Ort. Der Präsident des schweizerischen Vereins Wir, Christian Oesch. Christina Baum steht mit vielen Inhaftierten in Kontakt. Darunter Ärzte, aber auch Mitglieder der sogenannten Rollator-Gang, also jener Gruppe, der ein geplanter Putsch vorgeworfen wird. Viele von ihnen leiden unter der Haft. So Baum.
Manche können es besser, andere weniger. Den Herrn Rainer Füllmich, den habe ich immer als Kämpfer erlebt, ebenso wie die Frau Dr. Witschel, das muss ich wirklich sagen, hat mich sehr überrascht. Aber eben andere wie unsere ehemalige Kollegin, also Bundestagsabgeordnete, Frau Dr. Birgit Malzer-Quindigmann, die hatte wirklich große psychische Probleme. Und einige von denen, die mit ihr gemeinsam einsitzen, der Michael Fritsch zum Beispiel und auch die Johanna Findeisen, die ja auch zu dieser Gruppe dazuzählt, die hatten wirklich so große Probleme, dass man sagen muss, die haben wirklich jeden Glauben an den Rechtsstaat verloren.
Neben Inhaftierungen gibt es mittlerweile eine weitere Form der Verfolgung. Gegen tatsächliche oder vermeintliche Oppositionelle werden EU-Sanktionen verhängt. Nötig ist dafür weder ein Gerichtsurteil noch eine strafrechtliche Verurteilung. Die Entscheidungen trifft der Rat der Europäischen Union. Die Folgen sind gravierend. Darauf verweist Rainer Rothfuss mit Blick auf den Schweizer Autor Jacques Beau.
Bei Jacques Beau war die Problematik so gelagert, dass die EU Sanktionen ausgesprochen hat, die einem Schweizer Staatsbürger, Geopolitikanalysten und ehemaligen Offizier das Leben regelrecht verunmöglicht hat, weil er von seinem Bankkonto Rentenzahlungen abgeschnitten wurde, nicht mehr Belgien verlassen durfte, also nicht einmal mehr in seine Heimat zurückkehren durfte.
Auf eins konnte am vergangenen Wochenende ein ausführliches Interview mit Jacques Beau führen. Das vollständige Gespräch sehen Sie unter www.auf1.tv. Einen Ausschnitt zeigen wir gleich in dieser Sendung. Vor Ort in Berlin war auch der Autor Heiko Schöning. Für ihn begann der Abend mit einer unangenehmen Überraschung. Am Eingang zum Bundestag musste er zunächst auf die Polizei warten.
Und das hat über eine halbe Stunde gedauert, bis sie dann endlich gekommen sind. Ja, und dann haben die gesagt, nee, wir haben Befehl, sie ins Gefängnis zu bringen jetzt. So, haben wir gefragt, was soll da vorliegen? Ich wusste davon nichts und haben gesagt, ja, eine Geldstrafe 3.000 Euro.
Schöning bezahlte schließlich und blieb frei. Gegenüber auf 1 äußerte er einen schweren Vorwurf. Die Geldforderung sei nur ein Vorwand gewesen. In Wirklichkeit habe man ihn an seinem Auftritt hindern wollen. Auf 1 hat die Bundestagsverwaltung um eine Stellungnahme gebeten. Eine Sprecherin wollte sich jedoch nicht inhaltlich äußern. Wörtlich erklärte sie, Auskünfte zu konkreten Einzelfällen werden aus datenschutzrechtlichen Erwägungen nicht erteilt. Auch der Hamburger Mediziner Walter Weber stand bereits vor Gericht. Er ist Gründer der Initiative Ärzte für Aufklärung. Auch bei ihm ging es um Maskenatteste. Weber zeigt sich dennoch zuversichtlich. Viele Betroffene würden nämlich inzwischen zusammenhalten.
Wir haben uns vernetzt. Wir haben das Ausland interessiert. Wir haben Kontakt zu dem Büro Kennedy. Da sind Meldestellen. Die deutschen Politiker müssen langsam wissen, dass sie vom Ausland her beobachtet werden und hier nicht machen können, was sie wollen. Ich bin sehr optimistisch.
Und noch einmal zurück zu Christina Baum. Die Abgeordnete kritisiert am Beispiel der Rollator-Gang grundsätzlich, wie der Staat vorgeht und vor allem gegen wen.
Bis heute muss man ja sagen, die haben ja niemandem was zuleide getan. Nichts, niemand ist zu Schaden gekommen, niemand wurde körperlich irgendwie angegriffen, im Gegensatz zu vielen Vergewaltigern und Mördern sogar, die dann nach kurzer Zeit wieder freikommen. Wir haben ja jetzt das gehört, dass vor kurzem 50, glaube ich, Schwerverbrecher in Berlin wieder freigelassen wurden, nur weil irgendwelche Prozesse nicht oder Anklagen nicht rechtzeitig zustande kamen. Das stimmt hinten und vorne in diesem Staat nichts mehr. Es stimmt nichts mehr.
Helfen Sie uns dabei, unsere Berichterstattung über staatliche Repression gegen Andersdenkende langfristig zu sichern. Am einfachsten geht das mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Die italienische Restaurantkette Tuscolo schafft in all ihren deutschen Filialen die Barzahlung ab. Der Geschäftsführer Esposito Pietro begründet das wörtlich: Wir sind Freunde von Hygiene, schnellen Prozessen und Sicherheit. Digitale Zahlungen seien auch besser zu kontrollieren. Eine mögliche Überwachung ist für den Firmenchef kein Problem. Zitat: Wir haben nichts zu verstecken. Umgesetzt werden soll der Bargeldstopp bei Tuscolo bereits im April. Doch einige Nutzer auf Reddit kritisieren bereits: Nur Bargeld bietet Schutz vor digitaler Totalüberwachung. Ein weiterer schreibt, gut, dann gehe ich eben nicht mehr dorthin. Bye bye. Und ein dritter, was bitte soll hygienischer daran sein, wenn jetzt alle ihren Code in das Kartenlesegerät tippen? Wie gut die Kunden den Bargeldstopp annehmen werden, bleibt abzuwarten. Die CDU-geführte Landesregierung in Nordrhein-Westfalen steht vor einem Skandal. Bereits im Juli 2024 hatte das Innenministerium angekündigt, dass künftig in Polizeiberichten stets die Staatsbürgerschaft von Tatverdächtigen genannt werden soll. Doch wie auf 1 exklusiv erfahren hat, wird diese Regelung bis heute nicht umgesetzt. Das Polizeipräsidium Aachen bestätigte gegenüber unserem Sender wörtlich. Der neue Medienerlass ist nach wie vor in Planung, bisher allerdings noch nicht offiziell in Kraft getreten. Auch über die lange Verzögerung wurde die Öffentlichkeit bislang nicht informiert. Stattdessen berichtete der WDR damals, Zitat, nach Informationen des WDR soll die neue Regel ab Herbst gelten. Gemeint ist damit der Herbst 2024. Ohne klare Regelung orientiert sich die Polizei derzeit am sogenannten Pressekodex des Deutschen Presserats. Dieser sieht eine Nennung der Staatsbürgerschaft nur in Ausnahmefällen vor. Eigentlich sollte der Iran-Krieg bereits fast beendet sein, so zumindest stellte es US-Präsident Donald Trump am Montag dar und überraschte damit die Welt. Zunächst äußerte er sich auf seinem Netzwerk Truth Social. Später wiederholte er die Aussage bei einem Besuch in Florida.
Sehen Sie, die müssen sich eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zulegen. Wir haben sehr, sehr starke Gespräche geführt. Wir werden sehen, wohin die führen. Wir haben Einigung bei wichtigen Punkten. Ich würde sagen, fast alle Punkte. Vielleicht wurde das nicht richtig kommuniziert. Kommunikation war, wie ihr wisst, eines der größten Probleme. Die konnten gar nicht miteinander reden. Also haben wir sehr starke Gespräche geführt. Mr. Witkoff und Mr. Kushner haben sie geführt. Die liefen, ich würde sagen, perfekt.
Demnach sollen die zentralen Köpfe der angeblichen Verhandlungen der Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sein. Also Personen aus dem engsten Umfeld des Präsidenten. Das im Geheimdienstumfeld vermutete US-Magazin Axios berichtet, israelische Beamte hätten bestätigt, dass Witkoff und Kushner Kontakt zu Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf haben sollen. Ghalibaf gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der aktuellen Führung in Teheran. Der Politiker dementierte die angeblichen Gespräche umgehend. Wörtlich sprach er von Fake News. Die Behauptung diene unter anderem dazu, die Ölpreise zu manipulieren. Tatsächlich sank der Preis für ein Fass der Sorte Brent deutlich, um rund 12% auf umgerechnet etwa 87 Euro. Doch inzwischen stellen sich Beobachter eine andere Frage. Wird Donald Trump möglicherweise aus seinem eigenen Umfeld heraus falsch informiert? Glaubt der Präsident selbst, dass es Verhandlungen gibt? Der mögliche Grund für eine solche Taktik. Falsche Informationen könnten Trump später zu einer weiteren Eskalation drängen. Etwa aus Verärgerung über dann aus seiner Sicht gescheiterte Verhandlungen. Beweise dafür gibt es nicht. Allerdings berichtete das Magazin Responsible Statecraft zuletzt, Witkoff und Kushner hätten bereits bei früheren Iran-Gesprächen offenbar gelogen und damit den Krieg ausgelöst. Auch der britische Guardian schrieb bereits am 23. Februar, dass Witkoff und Kushner Trumps Entscheidung für einen möglichen Krieg regelrecht lenken. Der Iran reagierte auf Trumps Aussagen möglicherweise nicht nur mit einem Dementi. Nach Angaben der israelischen Zeitung Haaretz gab es am Morgen Raketenalarm in der Stadt Dimona. Dort befindet sich auch ein Atomreaktor. Eine Einigung in fast allen Punkten, wie Trump sie beschreibt, wirkt unter diesen Umständen fraglich. Am vergangenen Donnerstag sagte der frühere Cheftoxikologe von Pfizer, Dr. Helmut Sterz, in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestags aus. Dabei fragte ihn Professor Stefan Homburg, war das krebserregende Potenzial der Covid-Spritzen von BioNTech vor der Zulassung bekannt? Die Antwort von Ex-Pfizer-Cheftoxikologe Sterz.
Nein, das karzinogene Risiko wurde aus Zeitgründen nicht untersucht.
Wir beobachten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, dass die Geburtenrate nach der Impfkampagne einbrachen.
Sie spielen auf Untersuchungen betreffend die Vermehrung an. Eine Studie an Ratten wurde mit Comirnaty mangelhaft durchgeführt. Damit waren keine verlässlichen Abschätzungen zur Wirkung des Impfstoffs auf die Trächtigkeit oder die Entwicklung der Nachkommen möglich. Man hatte aus der Contagan-Katastrophe nichts gelernt. Die Zulassung erfolgte laut RKI-Protokoll im Schnelldurchgang. Das bedeutete, dass essentielle Toxizitätsstudien der Schnelligkeit geopfert wurden, ohne akzeptable Begründungen. Ich kenne bei vergleichbarer Indikation keinen Fall, in dem all diese Studien weggelassen wurden. So führte die Zulassung zu verbotenen Menschenversuchen.
Also das RKI hat damals ja intern notiert, dass die Nebenwirkungen und Impfschäden erst nach der Markteinführung geprüft werden sollten. Was ist dabei herausgekommen?
Pfizers Postmarketing-Bericht sprach von über 1200 Todesverdachtsfällen innerhalb von nur 2 Monaten nach der Zulassung. Spätestens da hätte man Comirnaty wieder vom Markt nehmen müssen. Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt, wenn ich richtig informiert bin, bisher 2133 Meldungen über Todesfälle nach Comirnaty. Bei diesen Spontanmeldungen gibt es eine hohe Dunkelziffer durch Underreporting. Die wirkliche Anzahl liegt also viel höher. In den USA geht man davon aus, von einem Underreporting-Faktor von 30, mit dem die registrierten Fälle zu multiplizieren wären. Für Deutschland entspräche das 60.000 Todesfällen durch die Impfung.
60.000. Also die Bundesregierung hält ja die wichtigen SafeVac und KV-Daten zu Impfschäden zurück. Und die Mehrheit dieser Kommission hat es sogar abgelehnt, diese Daten anzufordern. Hätte man Impfschäden und Todesfälle bei einer regelkonformen Zulassung vermeiden können?
Ja, denn regelkonform hätte Comirnaty gar nicht zugelassen werden dürfen.
Doch für Karl Lauterbach sind sogar die Aussagen des Ex-Pfizer-Chef-Toxikologen ein Zitat Fake, wie er auf X schreibt. Könnte das ein Versuch sein, sich aus seiner Verantwortung als damaliger Gesundheitsminister zu stehlen, wie Kritiker meinen? Der österreichische Vizekanzler Andreas Babler steht wegen einer Filmproduktion in der Kritik. Für die Dokumentation Wahlkampf ließ sich der SPÖ-Chef über Monate von Kameras begleiten. Der Film zeigt sein Leben im Wahljahr 2024. Finanziert wurde das Projekt größtenteils mit öffentlichen Geldern. Recherchen der Zeitung Express zeigen, Babler leitete zwar keine direkten Mittel aus seinem Amt in die Produktion, doch für den Film wurden umfangreiche staatliche Förderprogramme genutzt. Allein das österreichische Filminstitut zahlte rund 190.000 Euro. Hinzu kommen weitere Förderungen von mindestens 158.000 Euro. Dabei ist zu beachten, nicht alle staatlichen Zuschüsse müssen offengelegt werden. Die tatsächliche Summe könnte also deutlich höher liegen. Der Film beschreibt sich selbst mit den Worten, mit welchen Widerständen man beim Versuch rechnen muss, Partei wie Gesellschaft zu demokratisieren. Der ehemalige Schweizer Nachrichtendienstoffizier und NATO-Berater Jacques Beau war sein Berufsleben lang für Frieden und Diplomatie unterwegs. Doch da er im Ukraine-Krieg am EU-Narrativ zweifelt, hat Brüssel ihn mit schärfsten Sanktionen belegt. Gegenüber Auf1-Reporter Stefan Töni schildert Beau im exklusiven Interview, wie sein Leben unter den Sanktionen aussieht und warum die Vorwürfe der EU-Kommission nicht stichhaltig seien.
Meine Familie ist in der Schweiz. Das heißt, ich kann meine Familie nicht besuchen. Zum Weihnachten zum Beispiel könnte ich meine Familie gar nicht besuchen. Mhm. Das ist das ein Aspekt der Sanktion. Der zweite Aspekt ist, dass alle meine Bankkonten in der EU sind gefroren. Das heißt, dass Mitte Dezember ich kann nicht einkaufen. Sei es Lebensmittel, sei es Kleider, sei es Benzin für den Auto. Ich kann es nicht. Im Ende Dezember haben meine Anwälte eine Ausnahmeregelung verlangt vom Finanzministerium von Belgien. Diese Ausnahmeregelung wurde bewilligt Anfangs Februar 26, und schlussendlich die Bank hat diese Ausnahmeregelung erst Anfangs März implementiert. Das heißt, während 3 Monate ich war nur von Freunden, Bekannten ernährt und unterstützt, das heißt mit Lebensmitteln, vor allem Lebensmittel im Grunde genommen. Das ist die Problematik. Und deshalb, dass die Sanktionen, die im Grunde genommen haben mir verhindert, rein technisch zu leben.
Mhm. Und also Sie haben jetzt ja beschrieben, wie diese Sanktionen Sie betreffen. Und als die Sanktionen verhängt wurden am 14. Dezember 25, wie wurden Sie darüber überhaupt informiert? Oder wie haben Sie davon erfahren?
Die Sanktionen wurden am 15. Dezember veröffentlicht. Und es gab in Radio Free Europe, so eine amerikanische Media, wurde meine Name geleakt. Ich weiß nicht, ob das stimmt auf Deutsch, aber das war ein Leak in dieser Media. Und so habe ich am 12. Dezember das erfahren, dass ich eventuell auf eine Sanktionsliste wäre. Und natürlich, der 12. Dezember, das war ein Freitag. Man könnte nicht viel davon damit tun. Ich habe die Schweizer Botschaft hier in Brüssel angerufen. Die haben mir überhaupt keine Antwort gegeben. Das heißt, die haben mir gesagt, sie würden mir zurückrufen, und das haben sie nicht gemacht. Einfach. Und so am 15. Dezember habe ich erfahren, dass ich tatsächlich auf diese Sanktionsliste war. Die Idee dieser Sanktion, weil diese Sanktionen sind normalerweise gemeint für Leute, die Oligarchen und so weiter, so Milliardär und so weiter. Und deshalb, es gibt einen Überraschungseffekt, und EU will diesen Überraschungseffekt. Das heißt, es gibt keine Vorwarnung für diese Sanktionen. Die werden plötzlich entschieden und gültig ab die Veröffentlichung, das heißt ab 15. Dezember. Und die Idee der Überraschung ist zu vermeiden, dass die Oligarchen ihre Gelder und so weiter nach Bahamas, genau. Ich bin kein Oligarch, oder? Ich lebe wie ein normaler Bürger. Auf meinem Bankkonto in Belgien, ich habe ein Bankkonto, ich verdiene kein Geld in Belgien, aber ich habe meine Pension, die jeden Monat von meinem Schweizer Bankkonto nach Belgien überwiesen wird. So ein Teil davon, so nur was nötig ist zum Leben. Aber eben, seit Dezember, das ist nicht gekommen. Alle meine Kreditkarten wurden gesperrt, alle Bankkarten wurden gesperrt. Das heißt, kein Weg zu etwas zu kaufen.
Und mit welcher Begründung wurden die Sanktionen denn nun genau ausgesprochen? Und können Sie sich dagegen rechtlich überhaupt zur Wehr setzen? Schlussendlich, man liest aus den Medien einige Begründungen, Desinformation, Destabilisierung, aber das sind ja keine wirklich konkreten Begründungen. Worauf stützen sich diese Sanktionen?
Das ist die Frage. Erstens, man muss betonen, und vielleicht können wir dann nachher noch dazu kommen, aber das sind nicht rechtliche Sanktionen. Das sind politische Sanktionen. Das heißt, dass ich habe kein Gesetz verletzt.
Und wer seiner Meinung nach wirklich hinter den Sanktionen steckt, das verrät Jacques Beau im vollständigen Interview. Exklusiv unter www.auf1.tv. Für Interviews mit verfolgten Autoren wie Jacques Beau fahren unsere Reporter auch bis nach Brüssel. Sie können derart brisante Gespräche auch weiterhin ermöglichen. Nutzen Sie dazu gern das Spendenformular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.